Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Wir studieren zurzeit die Bergpredigt. Und Jesus führt in der Bergpredigt, Kapitel 6, drei geistliche Übungen an, die ein Mann, der bei uns in der Gemeinde sehr populär ist, praktiziert hat, nämlich Cornelius. Es ist also einmal Almosen geben. Das nächste sagt Jesus, passt auf, dass ihr beim Beten nicht den Fehler macht, euch hier in Positur zu stellen. In anderen Worten, dass ihr laut und wortreich betet und brilliert, während alle, die das hören, drin sitzen, mit den Augen rollen, weil sie merken, dass du dich halt profilieren willst. Ja? Jesus sagt, mach das nicht, denn das bringt auch nichts, dieses Gebet. Und dann kommt er noch auf was, nämlich auf Fasten. Und da spricht er drüber in Matthäus Kapitel 6, 18, 19 und 20. In diesen Versen. Er sagt, seid nicht wie die Heuchler, die fasten und dabei recht traurig schauen, damit alle merken, sie fasten gerade. Von Cornelius steht geschrieben, Römer Kapitel 10, dass er Almosen gegeben hat und gebetet hat und dass in der Gebetszeit dann ein Mann in glänzendem Gewand zu ihm hereinkam, ein Engel Gottes, der ihm dann Sachen mitgeteilt hat, die sehr wichtig waren für ihn. Aber wenn wir mal nachschauen, wie Cornelius dasselbe beschreibt, dem Petrus gegenüber. Ich fastete bis zu der und der Stunde und war im Gebet. Und dann kam ein Engel rein, der gesagt hat, Cornelius, dein Gebet ist erhört, deine Almosen sind zum Gedächtnis aufgestiegen vor Gott. Und das Dritte war, er hat gefastet. Also merkt er das? Er hat Almosen gegeben, er hat gefastet und er hat gebetet. Und was war sein Lohn? Was war der Lohn dieses Almosengebens, dieses nicht öffentlichen Almosengebens, Gebets und Fastens? Gott hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt für ihn. Ein Engel ist ihm erschienen und der hat dann Petrus herbeigebracht. Und auf diese Art und Weise hat er dann das Heil bekommen. Er hat Verkündigung gehört, wie man bekehrt wird, wie man gerettet wird, wie man in den Himmel kommt. Und er hat es geglaubt und hat es dann entsprechend angenommen. Also, ich sag mal, diese drei Übungen, Almosen geben, Gebet und Fasten, die haben im Leben von Cornelius durchschlagende Wirkung gehabt. Sagen wir mal Amen. Gut, über Gebet haben wir schon gesprochen, über Almosen geben haben wir schon gesprochen. Verschiedene dieser Dinge werden wir nochmal ansprechen, aber nicht heute. Heute interessiert mich Folgendes, nämlich das mit dem Fasten. Meine Botschaft heute heißt also heute, diese Fähigkeit bringt dich auf die Siegerstraße. Und dann Klammer klein, Selbstdisziplin. Oder verzichte mal auf etwas. Also und ich meine damit jetzt nicht, dass du auf dein Frühstücksei verzichten sollst, schon gleich gar nicht zur Rettung der Welt oder so. Wenn du auf was verzichten sollst, dann ist es eine geistliche Übung hier. Und genau genommen ist Fasten eigentlich keine allzu große Sache in der Bibel. Ich habe das jetzt mal nachstudiert. Wisst ihr, dass in der ganzen Bibel das Fasten ungefähr nur so 50 Mal vorkommt, auf mehr als 1000 Seiten? Und dass im Neuen Testament Paulus weder im Römerbrief noch bis ganz hinten zu seinem letzten Brief irgendwie etwas sagt über Fasten, dass die Gemeinde also fasten soll oder so. Macht er nicht. Fasten kommt natürlich vor, Paulus hat gefastet, Jesus hat gefastet und so, aber es ist kein Auftrag, es ist nirgendwo gesagt, fastet. Vielmehr ist was anderes, was man so unter Fasten zusammenfassen kann, ganz groß in der Bibel. Und das, meine Damen und Herren, ist Selbstdisziplin. Aber wenn ich das schon vor 4 Minuten gesagt hätte, dann hätten alle wieder abgeschaltet, weil es will keiner was hören über Selbstdisziplin oder über Verzicht und diese Dinge. Aber diese Fähigkeit, Selbstdisziplin zu üben, die macht dich zum Überwinder, die macht dich zum Sieger, mehr als vieles anderes. Jesus spricht über Almosen geben, Gebet und Fasten und unser Cornelius, der noch nicht einmal ein Jude ist, sondern ein Römer, der noch nicht bekehrt ist, der macht genau das. Almosen geben, beten, fasten. Und mit Fasten meine ich heute Selbstdisziplin üben. Okay, nicht nur fasten, dass du nichts isst, sondern Selbstdisziplin üben. Einfach nur, um dir zu beweisen, dass du das kannst. Einfach nur, um zu deinem Fleisch einmal zu sagen, nö, jetzt nicht. Es ist wichtig, dass du das lernst und dass du das kannst. Wenn du das kannst, wird dein Leben wesentlich leichter vonstatten gehen, als wenn du das nicht kannst. Fasten, um das nochmal zu erwähnen hier, Fasten hat einen Lohn. Selbstdisziplin hat einen Lohn. Unter anderem fastest du deswegen, dass du deine Stimme in der Höhe zu Gehör bringst. Du fastest also nicht, um Gott zu verändern oder um Gott was aus dem Kreuz zu leiern, sondern um einfach dein Gebet, die Ernsthaftigkeit deines Gebetsanliegens zu unterstreichen. Na, das weiß ich aus Jesaja Kapitel 58, aus dem zweiten Teil von Vers 4. Da steht drinnen, dass man durch Fasten seine Stimme in der Höhe zu Gehör bringen kann. Müssen wir jetzt nicht hingehen. Und Fasten hat was mit Verzicht, mit Selbstdemütigung zu tun und auch was mit Trauer in der Bibel. Okay? Ich will es nur gesagt haben. Und eine Selbstdemütigung, die unterstreicht, dass du auf Gottes Hilfe angewiesen bist. Dazu fastest du jetzt mal. Und es ist nicht nur so, dass du mal zwischen den Mahlzeiten fasten sollst, sondern wenn die in der Bibel gefastet haben, dann waren es oft 24 Stunden, haben um 6 Uhr am einem Abend begonnen bis 6 Uhr am nächsten Abend, also einen Tag. Und du kannst jetzt vielleicht sagen, Pastor, du hast mich jetzt gerade verwirrt, vorhin da in der Bibel, da wird doch oft gefastet und Mose hat 40 Tage gefastet und Elia hat 40 Tage gefastet. Der Einzige, der wirklich, wirklich 40 Tage gefastet hat, war Jesus. Mose war auf dem Sinai in der Gegenwart Gottes, hat dort mit dem Leben selbst konferiert, hat dort Baupläne für die Stiftshütte bekommen und Pläne und Gesetze und alles Mögliche. Der hat 40 Tage und 40 Nächte vergessen zu essen, weil er in der Gegenwart Gottes war. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist, garantiere ich dir, vergisst du auch Raum und Zeit und bist ganz zusammen mit dem, mit deinem Schöpfer, mit deinem Gott. So, der gilt also nicht. Kein 40 Tage Fasten. Bei Elia war es genauso. Elia hat zwar 40 Tage gefastet, aber du musst mal schauen, wie es dazu kam. Der ist in die Wüste hineingerannt, hat sich dort hingelegt, wollte sterben, kam ein Engel, hat ihn aufgeweckt, hat gesagt, iss, trink. Der Weg ist zu weit für dich. Dann isst er und trinkt er. Und in der Kraft dieser Speise, heißt's, geht er 40 Tage umher. Ich sag mal, wenn ein Engel dich speist mit Engelsbrot und Engelswasser, dann kannst auch du 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste umherdüsen und das macht dir nichts aus. Bei Jesus war es anders. Bei Jesus war es so, dass der Geist ihn in die Wüste hinausgeführt hat und nicht mehr heraus aus der Wüste. Jetzt war er in der Wüste und hat 40 Tage gefastet. 40 Tage, bis er zum Schluss wirklich hungrig war. Ist der Einzige, der so gefastet hat. Deswegen lass den Ehrgeiz mal bleiben, dass auch du 40 Tage fasten musst. Ist nicht gut für dich. Ich schlage vor, dass wenn du mal fasten willst, zunächst mal vielleicht mit einem Tag anfängst. Oder vielleicht mal 3 Tage, aber nicht mehr. Okay, 3 Tage, in denen trinkst du, aber isst mal nichts. Ist bestimmt gut, aber du brauchst dann auch ein Ziel. Du musst einen Lohn von Gott haben wollen. Na, dass du zum Beispiel ein Gebet unterstreichst eben, Herr, ich will das wirklich haben oder irgendwie sowas. Na, Prediger zum Beispiel, die fasten manchmal, wenn sie auf einer Konferenz sprechen oder wenn sie einen Heilungsgottesdienst machen, fasten sie vorher, damit da eben sie dem Herrn näher sind und mehr Zugriff haben auf die Kraft des Glaubens, die durch sie fließen soll. Aber jetzt lass mich umschwenken auf mein eigentliches Thema, auf meinen Punkt über die Selbstdisziplin. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 12, da steht allen Ernstes, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist gut für mich, nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, der sagt es nochmal, Paulus, aber, ich will mich von nichts beherrschen lassen und das ist der Punkt. Tja, du kannst alles machen, nur du darfst dich von nichts beherrschen lassen. Okay, es gibt natürlich Dinge, die kannst du nicht machen. Okay. Du kannst nicht anfangen, Pornos anzuschauen oder so Zeugs. Sorry, aber nö. mir ist alles erlaubt. Nee, es gibt Sachen, die sind nicht gut für dich und die lässt du bleiben. Flieht die Unzucht, heißt es auch im Wort Gottes. Amen. Damit wir uns da nicht falsch verstehen, weil die Leute, die hören ja alles Mögliche. Die lesen alles Mögliche in solche Botschaften hinein. Deswegen muss man manchmal solche Sachen sagen. Die normalen Dinge, okay, die sind dir erlaubt. Du kannst essen, aber fress nicht. Tja, und die Sache mit Alkohol, lass mir vielleicht da mal ganz kurz hingehen. Trunkenheit wird in der Bibel verdammt. Weißt du, wer der erste Besoffene ist in der Bibel? Das ist unser Urvater Noah. Der kam aus der Arche und das Erste, was er wahrscheinlich gemacht hat, neben Getreide anbauen, er hat auch einen Weinberg angelegt, weil es ist ja auch mal Feierabend. Ja? Und den hat er dann angesetzt, diesen Wein, und es ist dann zu Federweißen geworden. Und dann hat er gedacht, er trinkt Saft, und es war aber schon Alkohol drinnen. Und zum Schluss lag er betrunken und unbekleidet in seinem Zelt. Das ist keine schöne Szene. Eine solche Szene sparst du dir. So etwas kann dir auch nur dann passieren, wenn du wirklich betrunken bist. Also trink Alkohol, ich will es dir noch nicht einmal ausreden. Ich halte nichts davon zu sagen, ich trinke überhaupt keinen Alkohol, sondern vielmehr sollst du das Ganze ja beherrschen. Du sollst ja diese Sache beherrschen, beherrschen, sagen wir Amen. Also trink ruhig was, aber in Maßen, so viel, dass es dich definitiv nicht beherrscht. Wer war noch betrunken? Im ersten Buch Mose finden wir noch den Lot, der war betrunken. Und was ist da passiert? Der hat seine Töchter geschwängert, kann ja wohl nicht wahr sein. Seine Töchter haben ihn bewusst betrunken gemacht. Eine sehr unappetitliche Angelegenheit. Naja, gut, gehen wir weiter. Es gibt auch andere Situationen. Im 1. Mose Kapitel 14 zum Beispiel, da kommt Abraham gerade siegreich von der Niederwerfung seiner Gegner zurück. Mit seiner Privatarmee hat er also das erbeutet, was sie von ihm geplündert haben und was sie von seinem Neffen Lot geplündert haben, die Räuber, hat er zurückgebracht. Und jetzt zieht er an Jerusalem vorbei, geht die Stadt, das Stadttor von Jerusalem auf und Melchisedek kommt heraus, der König von Salem. Melchisedek heißt auf Deutsch übersetzt König der Gerechtigkeit. Der ist der König von Salem. Salem heißt Frieden, ist heute die Stadt Jerusalem. Also einmal ist er der Friede, er heißt König des Friedens und er ist der König von Salem, auf Deutsch König der Gerechtigkeit. An wen erinnert uns das? König des Friedens, König der Gerechtigkeit? Erinnert uns an Jesus, ne? Dann heißt es auch noch, dass er der Priester Gottes des Höchsten war. Also der erste König von Jerusalem war auch gleichzeitig der hohe Priester Gottes. Eines Tages wird Jesus der König in Jerusalem sein und der hohe Priester Gottes. Dieser Melchisedek ist ein Symbol für Jesus. Und er kommt aus der Stadt heraus und er bringt Abraham Brot und, nein, keinen Traubensaft, Brot und Wein. Also in Maßen ist Wein völlig in Ordnung. Wein kommt auch noch beim Abendmahl vor, erinnert ihr euch? Jesus hat Brot gebrochen und dann hat er Wein gegeben. Trinkt alle aus diesem Kelch und dann kannst jetzt du nicht hergehen und sagen, nein, Herr, mach ich nicht. Du, dann bleibst du außen vor, das ist doch auch nichts. Also alle Jünger haben dann einen Schluck getrunken und das war's dann. Dies ist der neue Bund in meinem Blut, hat Jesus gemacht. Also Wein ist so eine Sache, Alkohol ist so eine Sache. Kann dich furchtbar ruinieren innerhalb kürzester Zeit. Plötzlich schwängerst du die falschen Frauen. Plötzlich sehe ich die falschen und du ruinierst deinen Ruf, wie bei Noah das der Fall war. Und andererseits ist es aber so, dass es durchaus was Gutes sein kann und sogar vom Herrn zu einem Element des Bundes gemacht worden ist. Also ihr merkt, Selbstdisziplin ist eine wichtige Sache da. Und noch was, damit wir das auch wissen, das erste Wunder Christi. Er hat nicht Wein in Wasser verwandelt, er hat Wasser in Wein verwandelt. Amen. Also Jesus ist kein völliger Abstinenzler. Deswegen schlage ich vor, bevor du völlig auf alles verzichtest und zum Schluss dann irgendwann dir denkst, Mensch, ich habe was verpasst, und dann erst recht anfängst zu trinken, mach lieber, dass du was trinkst und dir dann denkst, naja, muss ich eigentlich gar nicht haben. Und dann kannst du immer wieder mal drauf verzichten. Amen? Okay, das ist jetzt eine Sache, wo man Selbstdisziplin üben kann und soll. Viel wichtiger vielleicht als jetzt Wein ist, dass du auch mal Worte fasten kannst. Das bedeutet, ab und zu mal die Klappe halten. Die Sache ist nämlich die, wenn du nicht fasten kannst, wenn du nicht Selbstdisziplin üben kannst, dann wirst du Opfer deiner Begierden, sagt das Wort Gottes. Epheser Kapitel 4, 22. Und wenn du den Mund nicht halten kannst, dann wirst du auch immer sagen, was du denkst, und es ist nicht immer gut. Denn ich sage dir mal ein Geheimnis. Das falsche Wort zur falschen Zeit und du wirst nicht geheiratet, nicht angestellt, nicht befördert, nicht gemocht. Und vielleicht bleibst du sogar kinderlos. Wie komme ich jetzt da drauf? Im 2. Samuel Kapitel 6, Vers 23 ist David König in Jerusalem. Aber die Stiftshütte, die war noch nicht in Jerusalem. Jetzt hat er also die Bundeslade nach Jerusalem bringen lassen. Und es war ein Volksfest. Die Leviten haben die Lade getragen und das ganze Volk hat getobt und gejauchzt und es gab Freibier für alle. Und Rosinenkuchen und dieses und jenes, also Halligalli. Und der König David, der hat sich da anstecken lassen von dieser freudigen Atmosphäre. Dann hat er sein königliches Gewand ausgezogen, bis er halt in etwas Bequemerem da war und dann hat er losgelegt. und hat angefangen, hier Show zu machen und zu tanzen und sich aufgeführt aus Freude, aus Begeisterung. Er ist gehüpft und hat gemacht und getan. Ja, das gibt's nur einmal, das kommt nie wieder. So haben die da also Halligalli gemacht. Und es sieht seine Frau, Michal, bildschön, die Tochter von ehemaligen König Saul. Und David kommt zu seiner Burg herein, in seinen Hof. Seine ganzen Höflinge sind da und das Volk ist da und die Frau kommt raus. Pum, die Tür, die Haustür fliegt auf. Sie kommt raus und sagt zu ihm, wie führst du dich auf in aller Öffentlichkeit? Du machst dich hier zum Affen? Und so schimpft sie ihn in aller Öffentlichkeit aus. Selbstdisziplin. Schau, die war Königstochter und konnte immer sagen, was er wollte. Und alle haben immer gesagt, ja, Majestät, nur, jetzt ist ihr Vater nicht mehr der König, sondern jetzt ist ihr Mann der König. Du kannst ja nicht hecken und kannst den zusammenstauchen. Hallo? David wird auch laut. Er sagt, du hältst jetzt mal die Klappe. Die, vor denen ich mich zum Affen gemacht habe, die finden das gut. Und du bist eine stolze Person und überhaupt. Und so geht es da also hin und her. Kannst du nachlesen. 2. Samuel, Kapitel 6. Und es heißt weiter, und Michal hatte kein Kind bis zum Tag ihres Todes. Ich frage mich, warum. Es heißt, ich weiß warum. Weil der nicht mehr allzu viel mit ihr zu tun haben wollte. Na, weil alle anderen Frauen, die David damals hatte, die haben Kinder in die Welt gesetzt. Was ich sagen will, ist Folgendes. Das falsche Wort zur falschen Zeit kann wirklich, wirklich dir schaden. Lass es mal einsinken. Deswegen verzichtest du ab und zu mal auf die spitze Bemerkung, die dir auf der Zunge liegt. Es sei denn, du liebst die Einsamkeit. Gib noch einen, der die Klappe nicht halten konnte. Ein Reicher, der entsprechend beieinander war, der hieß Nabal, der kam schon öfter mal vor bei uns hier, der hatte eine bildschöne Frau und eine kluge Frau und er selber war töricht und er war vollkommen ohne Disziplin. Er hat noch den Segen der Väter gehabt. Er war nämlich ein Kalebiter. Und Kaleb war ein Mann Gottes, der von Gott gesegnet war. Den hat der Herr natürlich befördert und entsprechend zu Wohlstand kommen lassen. Und dieser Wohlstand hat sich vererbt, bis er dann zum Schluss bei diesem Nabal gelandet ist, der Wohlstand. Und er war dieses Wohlstandes nicht würdig. Der war nicht in der Lage, mal auf ein Essen zu verzichten. Sondern der hat gespachtelt, was das Zeug hielt, hat sich gemästet, hat auffahren lassen, hat getafelt wie ein König. Und sein Geld hat ihm offensichtlich auch eine schöne Frau gekauft. Und so war er da jetzt. Auf seine Herden und seinen Besitz hat David mal ein Jahr lang aufgepasst. Und am Ende des Jahres hat er dann Boten geschickt und hat gemeint, du, wäre doch eine gute Idee, wenn du uns etwas Proviant für den Winter jetzt geben würdest. Und was macht dieser Mann, dieser Nabal? Steht auf, seine drei Kinne schwabbeln und sagen, wer ist David? Er ist auch nur ein davongelaufener Diener seines Herrn. Ja, es laufen alle, laufen sie heute davon. Auf keinen kann man sich mehr verlassen und überhaupt. Und er schimpft und brüllt die Boten Davids an. Und dann geht er weg. Und er tafelt wieder und er betrinkt sich wieder. Er berauscht sich über die Maßen. Und dann passiert was. David ist so sauer, als er das hört, dass er den Mann angreifen will und dass er das ganze Gut von Nabal, dass er die Männer alle umlegen will. Es ist nicht richtig, es ist nicht gut, es ist wirklich falsch. Diese Frau von Nabal jetzt, die zieht David entgegen, als er hört, was da los ist und sie hat viel Proviant dabei. Sie hat genug Proviant dabei, dass David merkt, ah ja, gut, die meint es wirklich gut. Und die will hier Frieden machen. Und dann kommt sie also, wirft sich vor ihm nieder, entschuldigt sich für die Torheit ihres Mannes und gibt ihm also den Proviant. Und David tut auch gleich Buße. Er sagt, ja, du hast recht, Mann, bin ich verrückt, dass ich da das Schwert erhebe gegen Israeliten. Das ist also nicht richtig gut, dass du gekommen bist, denn ich sag dir, ich war so sauer und überhaupt. Auf jeden Fall ist alles ruhig. Dann geht die Frau wieder heim. Sie schaut ins Wohnzimmer daheim, wo also Nabal Halligalli macht und wo Mädels tanzen vor ihm und er also betrunken ist über alle Maßen. Und sie sagt nichts. Am nächsten Morgen kommt sie dann, der ist dann wieder nüchtern und sie sagt zu ihm, was David machen wollte mit ihm. Da stirbt das Herz in Nabal und nach 10 Tagen ist er ganz tot. Nabal hat aus Geiz und aus Disziplinlosigkeit dem David seinen Lohn vorenthalten. Er selber hat sich gemästet, für die, die für ihn gearbeitet haben, hatte er nichts übrig. Er war gar habsüchtig. Wisst ihr, was jetzt passiert? Der Habsüchtige stirbt. Was passiert jetzt mit seinem Hab und Gut und mit seiner schönen Frau? David kommt, wirbt um sie, sie sagt Ja zu ihm, dann erbt David mit der Frau offensichtlich den Besitz von Nabal. David war jemand, der Selbstdisziplin hatte, bis er sie dann mal nicht hatte. Was wäre, wenn Bathseba ihn geschimpft hätte wie Michael? Wenn wir schon dabei sind jetzt bei David und Bathseba, da ging es ja offensichtlich um Sex. Wenn du nicht verheiratet bist, dann gibt dir der Herr die Gnade der Abstinenz. Woher weiß ich das? Ich war selber schon mal nicht verheiratet und hatte allen Ernstes die Gnade der Abstinenz. Ich musste nicht vom Trieb beseelt da allen möglichen Frauen nachtigern oder so, sondern das war vollkommen kein Thema. Das gibt's tatsächlich. Ist eine Verheißung in der Bibel, die kannst du finden, und zwar im 1. Korinther Kapitel 7, Vers 7. Da sagt Paulus, ich wünschte zwar, dass alle so wären wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Wenn du ledig bist, bekommst du von Gott die Gnadengabe, mit den Problemen der Ledigen zurechtzukommen. Wenn du verheiratet bist, dann bekommst du von Gott die Gnade, mit dem Zustand des Verheiratetseins zurechtzukommen. Es gibt da jeweils verschiedene Probleme und verschiedene Vorteile. Halten wir mal fest. Wenn du allerdings verheiratet bist, dann ist es wieder anders. Dann Paulus geht darauf im 1. Korinther Kapitel 7, Vers 5 ein. Er sagt dazu, wenn du verheiratet bist, dann entzieht euch einander nicht. Außer, damit ihr mal Zeit habt für Gebet und solche Dinge. Ist nicht schlecht, auch hier Disziplin, zur Disziplin fähig zu sein. Aber wenn du verheiratet bist, dann bist du bestimmte Handlungen gewöhnt. Und dann kann es sein, dass du die, weil du sie gewöhnt bist, halt vermissen tust, wenn du sie nicht hast. Und dann kann es sein, schau, wenn der eine sich dem anderen entzieht, zu lang entzieht, dass dann was passiert, ja. Und zwar, dass dann plötzlich die unansehnliche Kollegin auf der Arbeit für ihn unwiderstehlich wird. Oder dass der Chef, der die berufstätige Frau schon die ganze Zeit anbaggert, ja, dass der endlich zum Zug kommt. Das wäre bedauerlich. Man muss auch Selbstdisziplin in Richtung Geld üben. Schau, Geld beherrscht dich dann nicht, wenn du nicht habsüchtig bist. Wenn du auf Geld auch mal verzichten kannst. Bedeutet, wenn du was geben kannst. Du sagst, ja gut, woher weiß ich, dass ich nicht habsüchtig bin? Für meine Begriffe bist du dann nicht habsüchtig, wenn du in der Lage bist, deinen Zehnten zu geben. Ja, aber das sind ja 10%. Ja, das ist richtig. Jesus hat Zehnten gegeben. In der Bibel haben alle Glaubensmenschen Zehnten gegeben. Begonnen hat es nicht irgendwie mit dem Gesetz von Mose, sondern vielmehr im 1. Mose Kapitel 14 bei Abraham. Wir sind wieder bei Melchisedek. Melchisedek, dieses Symbol für Jesus, der König der Gerechtigkeit, der König des Friedens, der kommt dem siegreichen Abraham entgegen. Abraham hat also viel Beute dabei. Und Abraham gibt seinem Pastor Melchisedek den Zehnten von allem. Hat er gemacht. Das ist der Beginn. So hat Gott also seinerzeit seinen Tempel finanziert. Und es ist nicht nur bei Abraham so gewesen. Das war nicht nur ein frommer Spleen von Abraham, sondern das haben auch Isaak gemacht und Jakob genauso, der Patriarch Jakob auch. 1. Mose Kapitel 28, Vers 22, der letzte Vers im Kapitel. Da hat sich Jakob gerade bekehrt und er erinnert sich jetzt an die Glaubenspraxis seiner Väter, Abraham und Isaak, Vater und Großvater. Was haben die gemacht? Die haben Zehnten gegeben. Für die war das ganz wichtig. Und so sagt er jetzt also auch, wenn du jetzt dann also mein Gott bist und mit mir bist und mich behütest überall, wo ich hingehe und mich auf einen grünen Zweig kommen lässt, dann will ich dir alles treu verzehnten. Und ich baue dir hier an dem Ort eine Gemeinde, einen Tempel, einen Altar. Und das hat er tatsächlich gemacht später. Gott hat ihn gesegnet und Jakob hat seinen Teil des Handels auch eingehalten. Mose hat das Ganze dann institutionalisiert. Da musstest du dann, da hast du keine Wahl mehr gehabt. Im Neuen Testament ist es offensichtlich anders. Im Neuen Testament sind wir befreit vom Fluch des Gesetzes, aber wir sind nicht befreit vom Segen des Gesetzes. Ich beziehe mich auf Malachi Kapitel 3, Vers 10. Verflucht seid ihr mit dem ganzen Fluch. Warum? Weil ihr mich beraubt. Worin berauben wir dich? Im Zehnten und im Hebopfer. Und es ist meine Erfahrung, dass Leute, die keinen Zehnten geben, ich kann es nur sagen, wie ich sehe, seit 40 Jahren, von einem Problem ins nächste schlittern und nie auf einen grünen Zweig kommen. Okay, das ist mein Erlebnis. Ich habe allerdings andere gesehen, die tatsächlich ihren Zehnten begonnen haben zu geben. Das hat vielleicht auch gedauert, bis es dann mal losging bei denen. Aber bei denen hat es geklappt und die sind gesegnet worden vom Herrn. Es unterstreicht die Ernsthaftigkeit deines christlichen Glaubens, wenn du das tust. Musst du das? Nee, pass auf. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 9 steht, einen fröhlichen Geber liebt Gott. Und Christus hat uns auch losgekauft vom Fluch des Gesetzes, aber nicht vom Segen. Und jetzt sind wir wieder ganz kurz bei Malachi. Malachi sagt, wenn ihr mir den Zehnten gebt, sagt Gott, dann öffne ich euch die Fenster des Himmels und gieße euch Segen aus, dass ihr ihn nicht behalten könnt, also dass er überläuft. Und ich werde den Fresser für euch schelten und ihr werdet viele Probleme, die andere haben, nicht haben. Und ganz ehrlich, ich war schon in wirklichen, echten, großen Schwierigkeiten. Ich war mal mit $50 in der Tasche und mit einem kurzärmeligen Hemd in Kanada. Und die Amerikaner haben mich nicht mehr reingelassen. Und Gott hat ein finanzielles Wunder für mich getan. Ich konnte mir für mehr als $1,000 einen Flugschein kaufen, ohne Geld. Ich sage jetzt nicht, wie das zuging. Aber ohne Diebstahl, ohne Gemauschel, ganz freiwillig, okay, vom Geber her. Ich bin in einem Bürgerkriegsland in Afrika stecken geblieben. Die haben einfach den Flieger ausgeräumt, haben Politiker reingesetzt und die sind dann ohne uns losgeflogen. Wir hatten ein Ticket, aber keinen Flug. Und ich sage doch mal eins, Flug ist besser als Ticket. Vor allem, wenn du in London deinen Anschlussflug erreichen musst. Und in Nairobi und so. Schwierig, schwierig. Der Herr hat es gefügt, dass ich dann doch genug Geld noch hatte und für meinen Begleiter und dass wir doch noch ein Ticket bekommen haben und rausgeflogen sind aus diesem Bürgerkriegsland mit einem sogenannten Embargobrecher. Müssen wir jetzt alles nicht vertiefen, ist alles nicht so wichtig, aber es war wirklich abenteuerlich und ich garantiere dir eins, das hat der Herr deswegen gemacht, weil wir einerseits in seinem Namen unterwegs waren, natürlich in seinem Auftrag, aber andererseits auch, weil wir Geber waren. Denn in Kanada bin ich rein aus eigener Blödheit stecken geblieben. Der Herr hat mich trotzdem nicht verlassen und nicht versäumt seinerzeit. Okay, und das macht er mit dir ganz genauso. Wenn du bereit bist, Verzicht zu üben und Selbstdisziplin zu üben, kommst du viel schneller auf einen grünen Zweig als ohne.